Die Bankdrücker, der Fußball-Podcast aus dem Norden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Die Bankdrücker, der Fußball-Podcast aus dem Norden. Heute wie immer mit Cedric. Oh, moin.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Heute mal was ganz Besonderes, und zwar streamen wir den Podcast heute live auf twitch.tv/cedric_major. Das ist mein Twitch-Kanal und da streamen wir jetzt immer live den Podcast, wo Leute uns zuschauen können. Haben jetzt auch schon ein paar Zuschauer, mit denen wir hier interagieren können. Am Abend gibt es dann immer Gaming wie Football Manager oder FIFA, falls ihr daran interessiert seid. Ich glaube, das war es erstmal für die Werbung und Nils startet direkt mal rein mit den Themen.
Ja, wir starten heute mit den Entscheidungen der DFL. Und zwar hat die DFL jetzt für den Start am 15. Mai schon einen Terminplan vorgelegt. Und zwar wurde jetzt alles termiert und es steht fest, wann welche Spiele stattfinden. Und es gab jetzt etwas Unruhe, und zwar wurde gefragt, was denn am Freitag ist, denn das erste Spiel wird nicht am Freitag stattfinden, sondern am Samstag, Cedric.
Genau, nämlich hatte Angela Merkel gesagt, dass der Restart für Mitte Mai geplant ist und der 26. Spieltag hat halt ein Freitagsspiel, aber das wird es nicht geben, weil die DFL das so genau macht, da der Freitag, der 15. Mai, noch nicht in die zweite Hälfte vom Mai fällt und mit, das ist ja dann so gesagt nicht Mitte Mai, deswegen fängt es erst am 16. Mai an und deswegen gibt es mehr Samstagsspiele und kein Freitagsspiel. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen kleinlich, weil es wäre halt dann ein Spiel noch vor den anderen, also es wäre halt nicht so viele Spiele auf einmal und ich glaube, es war ja auch dazu gedacht, dass es für die Leute ist, um sich abzulenken und da finde ich, sollte es an so vielen Tagen wie möglich, auch wenn es dann halt einen Tag vor Mitte Mai ist, finde ich, hätte man das gut absprechen können und man hätte sagen können, dass das Freitagsspiel so der Beginn der Neusaison ist, sage ich mal.
Und was ich da nicht verstehe, warum man sich da nicht mit der Kanzlerin abspricht und dass man dann sagt, okay, wir wollen aber am Freitag schon anfangen, weil das einfach besser passt. Dann können wir nochmal ein Spiel unterkriegen und es ist schon einfach ein früherer Start. Auch für die Leute können die schon vorher vor den Fernseher. Stattdessen hält man sich einfach an die Regeln und bespricht das nicht nochmal. Das finde ich auch nicht gerade schlau geregelt.
Ja, ich muss. Meinerseits. Ja, ich glaube auch, dass wenn er sagt so, wir halten uns sehr genau an die Vorgaben der Politik, weiß ich nicht, ob das jetzt so gemeint war, weil ich finde schon, es ist irgendwie, ja, also ich finde es einfach kleinlich, dass man jetzt sagt, ja, das ist noch nicht Mitte Mai, weil ich glaube, das wäre das Beste, wenn es so ein Startspiel gibt, wie es auch immer am Anfang der Bundesliga-Saison gibt und da finde ich einfach, sollte das Freitagsspiel auch erlaubt sein. So wie das Montagsspiel natürlich auch erlaubt wird.
Ja, so viel dazu. Als nächstes kommen wir jetzt zum Verein Werder Bremen. Und zwar haben die mit der geringen Vorbereitungszeit Probleme und haben gefordert, dass es etwas verschoben wird. Jedoch ist dies nicht der Fall, aber sie hatten Glück, denn das Montagsspiel ist Bremen gegen Leverkusen und somit kommt es denen sehr zugute. Auch andere Vereine hatten damit Probleme und zwar haben sie gefordert, dass es über Kleingruppentraining hinausgehen darf in der nächsten Zeit, damit sie sich besser vorbereiten können. Dazu gehören Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, Karlsruhe, Sandhausen und Heidenheim, denn in den Bereichen wurde noch nicht beschlossen, dass das Training über Kleingruppen erlaubt ist.
Ja, also Bremen hätte sich ja einen späteren Start gewünscht, aber ich glaube, man kann es halt nicht allen recht machen. Ich glaube, so für jedes Team ist irgendwas anderes besser. Manche haben da Probleme, manche haben da Probleme. Jetzt hat Werder halt Probleme mit der Vorbereitungszeit, aber ja, ich glaube, jeder hat einfach die gleichen Chancen, ob die jetzt früher oder später gestartet sind. Ich glaube, Werder wird jetzt nicht, wenn sie zwei Wochen mehr trainieren als Bayern, die an die Wand spielen, sage ich mal. Und da kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen haben die ja so eine Art Geschenk bekommen, jetzt für den Montag das Montagsspiel zu betreiben, was ja auch nicht im guten Licht steht, das Montagsspiel. Und ja, dann geht es ab 20.30 Uhr am 18. Mai gegen Leverkusen für Bremen.
Ja, das war auf jeden Fall echt ein großes Geschenk für die, aber es ist einfach so, jeder Verein hat die gleichen Voraussetzungen und somit kann man nicht sagen, dass das unfair für uns ist, da einfach jeder die gleiche Vorbereitungszeit hat. Und da sollte Bremen jetzt eigentlich nicht sagen, bitte, bitte, wir haben damit ein Problem, sondern sagen, okay, ist so. Aber
ja, glaube ich ja. Auch, dass klar können sie den Wunsch äußern, aber solange es nur ein Team ist, es war ja jetzt nur Bremen, die sich so gesagt beschwert hatten in der Bundesliga, da glaube ich, also die anderen hatten da ja keine Probleme mit und ich glaube, die hätten sich halt auch gut vorbereiten können. Also ich glaube, das ist nicht die Schuld der DFL, dass das jetzt so früh angefangen wird. Das sind ja jetzt auch schon fast 2 Monate, wo der Fußball nicht mehr da ist.
Und Bremen war doch auch so ein Verein, der wirtschaftlich nicht gerade so gut dastand und die ganze Zeit gebettelt hat, dass es möglichst schnell wieder losgeht und dann geht's wieder los. Und dann zu sagen, wir haben Probleme, dass es zu schnell geht, wir haben nicht genug Vorbereitungszeit, finde ich dann auch ein bisschen schwach.
Ja.
Oder?
Ja, würde ich auch sagen. Aber jetzt zum nächsten Thema, und zwar, wie Nils schon angesprochen hat, die Schiedsrichter. Die die Corona-Tests sind ja ab letzten Donnerstag im vollen Gange. Und jetzt kam halt die Maßnahmen für die Schiedsrichter auf und für den Videoassistenten. Und da wurde halt auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass die hygienischen und medizinischen Anforderungen gegeben sein müssen. Und es wurde auch klar gemacht, weil gefragt wurde, wurden die Schiedsrichter dann auch schon getestet, weil die wohnen ja, also die sind ja nicht beim Mannschaftstraining. Und da wurde gesagt, nein, die sind noch nicht getestet, das soll alles vor dem ersten Spieltag das Paket beinhalten. Und das im Kölner Videokeller pro, also wer das Spiel leitet, wird dann getestet, bevor er reingeht. Und auch auf dem vor dem Stadion werden die getestet. Und ja, ich glaube, das dazu, weil ich finde das ein bisschen zu spät, weil würden wir jetzt sagen, dass sie vor dem ersten Spieltag vielleicht einen Tag, wo sie vor Anreise getestet werden und dann positiv getestet werden, dann würde es, glaube ich, ein großes, großes Risiko gehen. Und es ist jetzt schon ein großes Risiko zu sagen, ja, das wird erst am Spieltag gemacht, die Schiedsrichter testen. Da geht man ja schon ein großes Risiko ein, dass sie vielleicht positiv sind und dann einen neuen Schiedsrichter anstellen müssen. Oder dass dann gesagt wird, nee, also die Maßnahme finden wir nicht gut. Da wird der Start vielleicht nochmal verzögert, weil vielleicht 2 von 9 Schiedsrichtern positiv getestet worden sind.
Ja, das ist schon sehr naiv und schwach, dass man da so rangeht. Denn was ist jetzt wirklich, wenn wie nennt man das? Nicht Notfall, sondern im Horrorszenario alle Schiedsrichter infiziert werden, dann hat man einfach keine mehr. Und dann steht man da, es soll losgehen, hat kein Schiedsrichter, nur weil man die Tests nach hinten verlegt hat oder vielleicht zu faul war oder es zu unwichtig angesehen hat, dass sie getestet werden müssen und dass halt so die Saison nochmal verschoben werden müssen, weil einfach keine Schiedsrichter da sind. Das ist schon schwach. Ich meine, es sind ja jetzt nicht so viele Schiedsrichter wie Spieler, da kann man schon eine Art Extra-Test machen. Aber was sich die DFL dabei gedacht hat, ist, ja, das steht für mich in den Sternen.
Ja, also Dennis Altekin, der FIFA-Schiedsrichter, hatte sich geäußert im Interview und ihm wurde gesagt, was jetzt nicht auf der Pressekonferenz bekannt gegeben worden ist, dass es auch bauliche Veränderungen im Kölner Videokeller gibt, also da wird wahrscheinlich auch bauliche Maßnahmen getroffen, was ich was Gutes finde, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Und er meinte halt im Interview, dass es unwahrscheinlich sei, sich da anzustecken und dass die Maßnahmen wirklich hoch sind. Und vielleicht sollte er das auch sagen, weil, also ich habe mir nur das Interview durchgelesen, ich habe es mir nicht angehört. Und da glaube ich, vielleicht wurde er auch, weil er ist ja eine große Person im Schiedsrichter-Business, vielleicht steht er, also das hat ja auch Anklang gefunden in den Medien und vielleicht wurde das auch von vom DFB geregelt, dass er sowas sagt. Aber ja, ich glaube, die Politik hat so gute Arbeit geleistet in den letzten Wochen und Monaten, dass sie nicht so leichtfertig damit umgehen. Auch wenn es viel Kritik gab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Risiko ist, weil sonst hätten sie es nicht erlaubt. Und ich denke auch im Kölner Videokeller wird es dann die, wird der Arbeitsschutz gewährleistet sein.
Ja, ich glaube, darüber mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Aber was ist halt außerhalb davon? Da können sich die Schiedsrichter auch immer noch anstecken. Und wenn man es dann halt so kurzfristig testet, dann kann man noch so hoch die Maßnahmen dort im Keller treffen. Die Leute sind ja trotzdem dann infiziert. Und deshalb müsste man einfach schon vorhinein jetzt Tests machen, weil man die Schiedsrichter einfach nicht vernachlässigen muss, weil einfach Schiedsrichter so wichtig sind für den Fußball, was man halt öfters mal vergisst. So.
Ja, also ich glaube auch, das ist ein bisschen zu kurzfristig, aber das wird sich wahrscheinlich alles am ersten Spieltag zeigen. Wenn es da keine Probleme gibt, wird es wahrscheinlich weiter so laufen. Und wenn es Probleme gibt, haben die bestimmt einen Plan B. Ich glaube nicht, dass sie so nachlässig sind. Und wenn ein positiver Fall im Schiedsrichterteam ist, dass sie dann nicht vorbereitet sind. Das wird dann vielleicht beim zweiten neuen Spieltag auch geregelt, also am 27. Spieltag. Aber ich glaube, dass so eine Situation hatten die ja auch noch nicht. Und da muss man einfach gucken, wie man damit umgeht. Die haben ja auch noch keine Erfahrung damit und ich glaube, man wird einfach Woche für Woche schlauer.
Ja. So viel dazu. Oder möchtest du noch was?
Nee, ich glaube, dazu zu den Schiedsrichtern haben wir alles gesagt.
Na gut. Als nächstes mache ich dann mit dem Thema Saisonende und Start der neuen Spielzeug weiter. Geplant ist jetzt, dass der Meister am 27. Juni, am Samstag, spätestens feststeht und der der zweiten Liga einen Tag danach. Jedoch ist noch unklar, wann es nächste Saison weitergeht, da man einmal den Druck der EM 2021 hat, das muss alles passen und zudem kommt noch die Champions League und die anderen Ligen, das muss man alles mit einplanen und somit will sich die DFL da noch nicht festlegen und belässt es erstmal bei dem Saisonende und der Start wird erstmal abgewartet und dazu muss ich sagen, das finde ich sehr gut und durchdacht, dass man da nicht zu voreilig wird, sondern sich Zeit lässt, damit man nichts überstürzt und auch nicht die Fans enttäuscht, dass sie denken, dann geht's weiter, oh, jetzt auf einmal doch nicht, dann geht's weiter, oh, doch nicht, man muss sich immer wieder neu einstellen und ich denke, das ist das Beste, dass man es erstmal abwartet.
Ja, also es gibt ja auch noch zwei englische Wochen, also die eingeplant sind und vielleicht noch eine dritte mit dem Nachholspiel von Bremen gegen Frankfurt. Und also ich kann mir nicht vorstellen, Christian Seifert hat ja gesagt, dass es im Idealfall im August losgehen soll. Davon geht man ja natürlich aktuell noch nicht aus und das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, weil natürlich brauchen die Spieler auch mal Regeneration und das war jetzt schon eine harte Zeit, auch wenn sie nicht so hart mit Körperkontakt trainiert haben, aber trotzdem physisch. Und ich glaube, im Kopf hat sich da auch einiges verändert bei den Spielern. Vielleicht haben die auch die Leidenschaft zum Fußball, wie zum Beispiel bei uns, mal wieder entwickelt und auch einfach mal gemerkt, wie geil Fußball ist, auch wenn sie damit Millionen verdienen und dass es immer noch ihr Hobby ist oder ihre Leidenschaft. Und ja, mit der EM hattest du es ja schon angesprochen, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, zu sein, wie die DFL und der DFB das plant. Da braucht es auf jeden Fall ein gutes Programm und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das handhaben.
Ja, also ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall die Gesundheit wieder in den Vordergrund stellen muss und die Spieler gut in Schutz nehmen muss, denn das darf man natürlich auch nicht vergessen, ohne die Spieler läuft auch nichts und wenn sich dann da alle verletzen und alle nicht mehr können und somit nicht ein hohes Niveau abliefern können, sind die Zuschauer nicht glücklich, die sehen keinen guten Fußball. Die Vereine, weil sie vielleicht geschwächt sind, weil gute Spieler ausfallen, die Spieler sind nicht glücklich und somit wäre einfach ein straffer Zeitplan und wenn alles viel zu eng wäre, einfach nicht angemessen. Notfalls muss man irgendwas absagen, Bundesliga oder EM, was natürlich beides einfach gefühlt nicht möglich ist, einfach auch wirtschaftlich gesehen. Aber ich denke mal, da geht die Gesundheit auf jeden Fall vor, weil die Spieler einfach das Wichtigste für den Fußball sind.
Ja, auch nochmal zur Information. Christian Seifert hatte gesagt, dass das Champions-League-Finale geplant ist Ende August. Also da hat er ja nichts mit zu tun, sondern das macht ja die UEFA. Und dass im September wieder Länderspiele starten. Und ich glaube, wir können mal unsere eigene Meinung jetzt mal mit reinbringen. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir so langsam zur Normalität zurückkehren. Und dass ab 16. Mai endlich wieder Live-Fußball stattfindet, auch mit Geisterspielen. Und ich glaube, dass so Länderspiele im September, ich glaube, das ist realistisch, auch dass es so langsam alles mal wieder ins Rollen kommt und dass die Bundesliga jetzt wirklich so einen Schritt macht, als erste große Top-Liga in Europa den Schritt zur Normalität wagt, ist auf jeden Fall ein starker Schritt und wenn das klappt, haben sie sich auf jeden Fall das nicht so gute Standing, könnten sie dann verlieren vielleicht, weil ich glaube, dann sind viele deutsche Fans dankbar und gerade so wie es aussieht, klappt das ja und andere Ligen nehmen ein Beispiel, wie zum Beispiel Italien, die Serie A, die wollte ja die Liga auch erst abbrechen, da hatte ja wie Frankreich und Belgien, aber jetzt haben sie ja gesehen, dass Deutschland einen Plan entwickelt hat und das wollen sie natürlich jetzt auch schaffen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die das handhaben. Aber wenn es reibungslos funktioniert, ab dem 26. Spieltag, ab dem 16. Mai, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenschritt für die Bundesliga und für die DFL. Und das muss man dann auch auf jeden Fall auch mal loben.
Ja, also mich freut es auf jeden Fall auch, dass die DFL da so ein gutes Vorbild gibt für viele andere Ligen. Jedoch wird das natürlich auch schwer, dass andere das auch so umsetzen wie in Deutschland. Das ist ja auch bei jedem andere Voraussetzung. Zum Beispiel in Italien ist das ja mit der Infektion alles viel schwieriger, weil dort die Infektionen viel höher sind und somit hat jeder andere Voraussetzung. Italien würde bestimmt einen strammeren und viel härteren Plan brauchen, damit das alles so über die Bühne geht und möglich ist, als in Deutschland. Das Problem ist jetzt auch, in Frankreich wurde ja schon abgebrochen, Niederlande auch. Und somit kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die DFL, nur weil sie jetzt das in Deutschland hingekriegt haben, direkt dafür sorgen, dass viele andere Ligen sagen, boah, jetzt werden wir es auf jeden Fall auch so machen. Natürlich werden sie es jetzt versuchen, ob das denn wirklich alles so klappt. Nur weil es in Deutschland klappt, ist denn die andere Sache. Aber das wird man dann noch sehen. Und
ich glaube auch, es sind ja auch andere Corona-Voraussetzungen in Italien. Also da war es ja ein bisschen schlimmer als in Deutschland und 1:1 kann man das so nicht übernehmen, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Vorbild und die Grundlagen kann man davon übernehmen, auch wenn man das spezifiziert auf die eigene Liga machen muss. Aber ja, ich glaube, wenn das so losgeht, denke ich auch, dass Frankreich und Belgien die einzigen Ligen sein werden, die abgebrochen werden. Und Italien ist auf jeden Fall eine schlimme Lage, aber das wäre auf jeden Fall, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass jetzt die davon ausgehen, dass sie die Liga auch nochmal neu starten, also weiterführen. Und ja, ich bin gespannt, ob Deutschland hat in der Politik ja schon in den letzten Wochen und Monaten richtig Tolles geleistet und ob das jetzt mit der DFL auch so klappt, wird man dann in den nächsten Wochen sehen.
Ja, das Gute einfach am Fußball ist ja, dass der so einen großen Einfluss auf viele, viele Leute hat. Es wird ja auch immer gesagt, man darf den Fußball nicht über Gesundheit stellen. Das ist natürlich Fakt. Aber man muss wirklich beachten, dass der Fußball sehr, sehr wichtig ist. Auch jetzt in der Corona-Zeit, das hatten wir auch schon oft angesprochen, dass das die Leute zu Hause hält, weil sie sich wieder mit etwas beschäftigen können, was sie interessiert. Und somit ist einfach ein Start von einer Liga auch in dem Fakt ziemlich, ziemlich wichtig. Klar ist, dass es einfach gesundheitlich überhaupt nicht der richtige Weg ist, die Liga neu zu starten, aber wirtschaftlich und auch auf Corona-Sicht bezogen, was das Thema so Stay Home und so betrifft, ist das echt, ja, ziemlich gut. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, die machen das gut. Ich glaube auch, dass es ab 16. auch wieder richtig ist, damit die Leute auch mal wieder was zu sehen haben und sich ablenken können. Und ja, ich glaube, das würde ich dazu sagen.
Ja.
Dann machen wir weiter mit der Relegation und dem DFB-Pokal. Da hat Seifert auch was in der virtuellen Pressekonferenz zugesagt. Und zwar ist eine Relegation vorgesehen. Einen Termin nannte er aber auch noch nicht, was ich richtig finde, weil ich glaube einfach, das ist noch zu früh zu sagen, weil sie ja erstmal gucken müssen, wie das funktioniert. Und er hat aber gesagt, dass es nach dem geplanten Saisonende stattfinden wird, also bis zum 27. und 28. Juni, also ab 30. Juni könnte die Relegation stattfinden, auch somit nach dem Auslaufen einiger Verträge. Und da wird es jetzt spannend zu sein, wie das läuft. Ich glaube, das wird auf jeden Fall schwierig, weil viele Verträge laufen dann aus und dann vielleicht gibt es dann so eine Sonderregelung, die man dann in Europa regelt, aber es gibt ja viele, die nach ihrem Vertrag direkt am ersten Tag wechseln. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es gibt bestimmt einige Spieler, die nicht zufrieden sind, die dann auch nicht spielen werden und deren Vertrag dann ausläuft. Und ob die dann noch sagen, ja, diese Woche mache ich das noch, vielleicht hätte dann schon für einen angeklopft und die muss man dann absagen. Oder es wird gesagt, ja, ich komme dann in einer Woche, also dass der Vertrag einfach automatisch um eine Woche verlängert wird, das scheint mir realistisch. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant zur Relegation, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass es möglich sein wird, dass man da eine Sonderregelung treffen kann, dass dann der Vertrag noch eine Woche weiter gültig ist. Jedoch kommt dann das Problem, dass die Spieler dann einfach sozusagen sich verweigern, richtig zu spielen, und somit lohnt es sich dann nicht, den Vertrag zu verlängern. Und diese Regel, wenn es sie gibt, die tritt dann wahrscheinlich nicht in Kraft, oder Vereine nutzen sie ja nicht, weil sie wissen, dass der Spieler einfach keinen Bock hat, sozusagen. Ne? Der hat sich schon einen neuen Verein vielleicht gesucht. Und somit wird das ziemlich schwer. Also man müsste halt irgendwie versuchen, dass es früher ist, aber es geht natürlich nicht, weil jetzt geplant ist, am 27. die Liga zu beenden. Und somit wird das für viele Vereine echt ein ganz großes Problem, meiner Meinung
nach. Ja, also für Drittliga-Fans, die sich gerade fragen, was ist mit unseren Clubs, da wurde gesagt, dass diese Entscheidungsspiele hängen von dem Restart in der dritten Liga ab, der noch nicht terminiert ist, oder man weiß halt noch nicht, ob der stattfindet. Und ja, da ist noch nichts weiteres klar. Und jetzt zum DFB-Pokal zu kommen, da wurde gesagt, dass die Halbfinals in absehbarer Zeit terminiert werden. Und aber das entscheidet nicht die DFL, sondern der DFB, weil das heißt ja auch der DFB-Pokal. Und ja, das ist auf jeden Fall, er hat auch gesagt bei der Pressekonferenz, man sei davon ausgegangen, dass die Politik was zum DFB-Pokal sagt, aber da wurde ja nur zur ersten und zweiten Bundesliga was gesagt. Und das ist auf jeden Fall interessant, wie auch die Absprache da ist, weil man denkt ja, das ist alles professionell abgesprochen, aber dass er jetzt wirklich öffentlich bei der Pressekonferenz sagt, dass sie ein bisschen irritiert waren, dass sie das Startsignal für den DFB-Pokal noch nicht gegeben haben, ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, von der Politik ist das richtig, dass sie dazu noch nichts gesagt haben, weil der DFB-Pokal, finde ich, kann warten. Man muss erstmal gucken, wie sich das verhält mit der ersten und zweiten Bundesliga. Und ja, ich glaube einfach, man muss jetzt einfach gucken, wie die nächsten Wochen verlaufen, und dann werden, glaube ich, auch, wird die Politik auch was zum DFB-Pokal sagen.
Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass der DFB-Pokal auf jeden Fall nicht so wichtig ist. Der Meinung nach könnte man den noch abbrechen und einfach nicht zu Ende spielen. Es geht einfach nur um einen Pokal und nicht, man hat da halt nicht das Problem, wer steigt auf, wer steigt ab. Keiner hat am Ende, wenn er den verliert oder gewinnt, einen Nachteil oder einen Vorteil. Natürlich bleiben dann Gelder aus. Aber ich denke mal nicht, dass das die Summen sind, die da nachher den Unterschied macht, warum man den fortführen lassen sollte. Und somit kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass die Politik da alles richtig macht. Aber es wundert mich auch, dass die Absprache da nicht so gut ist. Da muss man sich eigentlich schon vorstellen, dass in der jetzigen Zeit da wirklich viel miteinander kommuniziert werden muss, damit alles reibungslos und so abläuft, dass man wirklich die richtige Lösung findet. Und dass man dann so überrascht ist, dass die Politik sich noch nicht dazu geäußert hat, obwohl man wahrscheinlich darüber gesprochen hat. Das weiß man natürlich nicht. Er kann natürlich auch einfach gesagt haben, weil Leute gefragt haben, was mit DFB-Pokal, und eigentlich haben sich noch darüber keine Gedanken gemacht, damit man da jetzt nicht so Unsicherheit hat, dass er dann die Politik da irgendwie beschuldigt. Aber das ja, ist natürlich für uns ziemlich schwer zu sagen, weil wir natürlich nicht dabei waren, aber das wundert mich denn schon.
Ja, also so jetzt nochmal auf unseren Twitch-Chat einzugehen. Da hat Jonas geschrieben, DFB-Pokal wären halt nur noch 3 Spiele. Und da stimme ich ihm auf jeden Fall zu, dass man die vielleicht hätte auch noch unterbringen können. Weil 3 Spiele sind halt nicht viel. Also es werden ja insgesamt 9 Spiele schon an dem Samstag bis Montag ausgespielt, nächste Woche. Und ja, ich glaube, vielleicht hatte man gedacht, dass man, weil es ja ein Finale ist und dass sich sehr, sehr viele Leute angucken, auch international, vielleicht dachte man dann, dass vielleicht größer gemacht wird und vielleicht dann mit Zuschauern, dass sie es vielleicht später austragen wollen, vielleicht vor dem Champions League Finale wie sonst oder nach dem Champions League Finale. Mal sehen, also ich glaube, da hat die Politik sich aber noch nicht zu geäußert, da sie vielleicht hoffen, dass es nochmal ein großes Event wird oder wenn es halt, sie wollten sich vielleicht nicht festlegen, weil sie es halt noch nicht wissen und ich glaube einfach, ja, um zu sehen, wie sich das entwickelt und vielleicht wird ja nächste Woche schon gesagt, wenn sich das alles gut entwickelt, wann der DFB-Pokal terminiert wird.
Aber was sagt der hier? Saarbrücken? Ja gut, das stimmt. Wenn jetzt zum Beispiel auch Vereine wie Saarbrücken, also das hat ja einer gerade im Chat geschrieben, jetzt im Halbfinale sind und somit wäre das für die natürlich die einmalige Chance und dass das denen verwehrt wird, wäre natürlich echt schade. Aber ich sehe es halt so, die Bundesliga ist schon sehr zwingend, so die vorzuführen, aber der DFB-Pokal halt nicht. Und da die Gesundheit wirklich ziemlich wichtig ist, es ist halt so, dass man den jetzt nicht unbedingt machen muss. Deswegen bin ich da auch immer noch relativ gegen den DFB-Pokal. Aber das für Vereine wie Saarbrücken ist natürlich sehr nachzuvollziehen, dass die da gerne weiterspielen möchten. Aber
Also ich
ist auch wieder ziemlich schwer, das Thema.
Ich glaube, ich kann der Jonas auf jeden Fall nachvollziehen, weil so Saarbrücken ist natürlich ein Viertligist und das ist halt die größte Sache in der Vereinsgeschichte gerade, würde ich sagen. Und das jetzt abzubrechen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB-Pokal abgebrochen wird, da die Champions League ja auch und sogar schon Länderspiele in Planung stehen. Und da wird der DFB-Pokal auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ich denke, da muss sich Saarbrücken aber noch ein bisschen gedulden. Aber vielleicht wird es ja auch so sein, dass sie mit ein paar Fans, weil ich glaube, Saarbrücken, die spielen ja zu Hause und Saarbrücken ist nichts ohne ihr Höllenstadion. Und ja, mal sehen. Also ich glaube, ohne Fans wird das auf jeden Fall schwer für Saarbrücken. Und ich denke, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um zu sehen. Ich glaube, es ist schon mal gut, dass die Bundesliga und die zweite Bundesliga wieder anfängt, da man ja auch in den anderen Ländern sehen muss, da das noch gar nichts geplant ist. Und jetzt zu verlangen, dass der DFB-Pokal schon geplant werden muss, ist, glaube ich, zu viel verlangt. Man muss erstmal froh sein, dass die Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga jetzt gezeigt werden. Und ich glaube, das kommt dann nach und nach.
Ja, einfach aus dem Aspekt, dass es halt nur 3 Spiele sind. Das hilft dann schon, dass man die Spiele sehr weit nach hinten verlegen kann. Also den DFB-Pokal an sich und somit jetzt keine Entscheidung treffen muss, weil es ja jetzt noch nicht losgehen muss. So. Ja. Ich würde sagen, so viel dazu. Oder.
Ja, ich glaube, dazu haben wir alles gesagt. Kommt auch nichts mehr im Chat zu dem Thema, deswegen glaube ich, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Thema.
Ja, als nächstes geht es um den Fall, was ist, wenn Spieler vom Coronavirus infiziert sind. Klar ist, dass dann die Spieler ausfallen und somit der Verein minimiert ist. Jedoch wurde jetzt gesagt, dass klar ist, wenn eine Mannschaft eine bestimmte Anzahl an Spielern hat, muss diese Mannschaft antreten. Wenn die sagen, jo, wir möchten nicht antreten, weil wir zu wenig Leute sind, aber sie haben die Anzahl an Spielern, dann geht das als verloren, das Spiel. Jedoch, wenn eine Mannschaft nicht genug Spieler hat, also die Anzahl nicht übertrifft, dann müssen sie nicht antreten. Das ist auch für mich eine gute Aussage, dass man da Klarheit schafft in dem Thema, weil da haben sich ja auch viele gefragt, was ist, wenn sich einer infiziert, kommt die dann in Quarantäne? Es hört sich nicht danach an, dass eine Mannschaft, wenn sie sich infiziert, direkt in Quarantäne muss. Das ist jetzt klar. Jedoch weiß man jetzt, wie das ist mit Spielen, wann eine Mannschaft antritt, wann nicht. Und somit ist das auch für mich eine sehr gute Aussage.
Ja, also wir wurden gerade noch darauf hingewiesen, dass wir sind ja sehr auf die Bundesliga bezogen und in England ist ein schwieriges Problem. Da haben die ja noch viel mehr Pokale und viel mehr Premier League Spieler noch. Und das nochmal zum anderen Thema. Da glaube ich, dass England könnte vielleicht betroffen sein und wie Frankreich die Liga abbrechen. Aber ich weiß nicht, wie die Situation in England mit den Corona-Fällen ist. Und ja, da muss England sich auf jeden Fall was ausdenken. Da ist Deutschland wieder noch in einer glücklicheren Lage. Und bei uns war das Coronavirus dann nicht so schlimm. Vielleicht haben die Engländer sich da nicht so gut an die Vorgaben gehalten. Da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, das ist ja von Land zu Land abhängig. Und da deswegen starten ja jetzt auch nicht alle Ligen direkt, sondern die Bundesliga ist jetzt bereit für den Schritt, weil Deutschland nicht so hart infiziert ist. Und ja, mal sehen, wie kreativ die anderen Ligen sind. Und was sie da für Auflagen haben. Aber jetzt zu deinem Thema ist, glaube ich, eine gute Aussage. Da merkt man auch, dass sie sich viel damit beschäftigt haben und nicht viele Fragen aufkommen. Und ich glaube, wenn es halt viele Infizierte gibt im Team, die dann ausfallen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Team dann irgendwie Einspruch reinlegt. Weil sagen wir jetzt mal bei, nehmen wir mal wieder das Beispiel Bremen, wenn da ein Pavlenka und ein Rashica ausfällt, das sind die zwei Stützen im Team. Und wenn dann gesagt wird, ja, ihr habt aber noch genügend Spieler, dann finde ich es auf jeden Fall, dann kann sich Bremen zu Recht beschweren, auch wenn sie dann Pech haben. Aber das würde ja dann so gesagt der sichere Abstieg, den sicheren Abstieg bedeuten, wenn die zwei Topspieler einfach ausfallen und beim anderen Team ist das nicht so betroffen. Da geht es dann auch viel mit Glück zu. Und deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall...
Und stell dir nochmal vor, was ist, wenn alle drei Torhüter von Bremen infiziert sind, was machen sie denn dann? Sie haben noch genug Spieler im Kader, aber die haben einfach kein Torwart mehr. Müssen die dann einen Moisander ins Tor stellen oder was? Das ist halt auch schwierig. Also man muss sagen, es ist bis jetzt ein guter Plan, mit dem sie haben, aber ganz so ausgereift ist er dann natürlich doch nicht, weil wenn natürlich drei Torhüter ausfallen, ja, das ist dann einfach eine scheiß Situation für den Verein.
Ja, ich glaube, wenn drei Torhüter ausfallen, was halt sehr, sehr unrealistisch ist, aber wenn es passiert, glaube ich, kann man einfach einen aus der zweiten Mannschaft nehmen oder U19, wie Jonas auch gerade im Chat schreibt, zeitgleich. Das habe ich nämlich auch gedacht, dass sie dann einen Torwart aus der zweiten Mannschaft oder U19 nehmen. Die haben ja auch Talente und ich glaube, so weit wird es aber nicht kommen und man muss halt irgendwo Abstriche machen und ich glaube einfach, man muss irgendwo Abstriche machen. Leute wollen wieder Fußball sehen. Und da glaube ich einfach, dass man muss irgendwo Abstriche machen. Und ja, da kommt es halt dazu. Und ich glaube einfach nicht, dass es so weit kommt, dass drei Torhüter ausfallen. Aber wie schon gesagt, wenn zum Beispiel bei Bremen Rashica oder Pavlenka ausfallen, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Bremen auf jeden Fall Klage einlegt. Weil sie haben sich ja jetzt schon beschwert, dass die Vorbereitungszeit zu kurz ist. Und ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ja, das sind ja alles nur Spekulationen. Am Ende ist vielleicht sind die Tests so gut, weil die werden ja alle getestet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal alle drei Torhüter infiziert sind, weil die wurden ja davor negativ getestet. Und ja, vielleicht wird vor dem ersten Spieltag wieder einer positiv getestet, der dann nicht mitspielen darf für 14 Tage. Und ja, aber da müssen die Teams dann auch variabel sein und vielleicht auch die jungen Leute jetzt schon mit ins Training nehmen, um die einfach heranzuführen, weil wenn zum Beispiel jetzt so eine wichtige Position ausfällt, dann müssen sie halt auf junge Leute zurückgreifen. Aber das ist bei den anderen Teams ja nicht anders und da muss man einfach hoffen, dass man sich an die Vorlagen hält und nicht so wie zum Beispiel Salomon Kalou bei Hertha, der hat ja gegen die Regeln verstoßen und dann ist man vielleicht auch mal selber schuld, wenn einer infiziert wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch für die Bundesligaspieler, sich an die Regeln zu halten.
Ja, was ich auch gerade so vorgestellt habe, war ja auch das, also das Horrorszenario. Und wenn man jetzt sich an den Plan hält und so, dann wird es bestimmt nicht dazu kommen, dass wirklich drei Torhüter sich da infizieren. Aber wer weiß, was kommt, so, ne? Das ist einfach die Sache. Aber ich denke mal, in der jetzigen Zeit darf man einfach mit solchen Sachen nicht zu kritisch umgehen. Es gibt halt nicht die perfekte Lösung. Und dann sollte man mit so einer Lösung auf jeden Fall erstmal sich anfreunden und die akzeptieren.
Ja, das glaube ich auch, dass man einfach zufrieden sein muss, dass es wieder Live-Fußball gibt. Und man möchte den Live-Fußball ja auch sehen. Und da fragen sich die Fans ja, wie kann ich das denn, wenn ich keinen Sky habe und keinen Eurosport-Player? Und jetzt wurde gesagt, dass der Pay-TV-Sender Sky die ersten beiden Spieltage, sowohl die Konferenz als auch die Einzelspieler, im Free-TV, also im frei empfangbaren TV, übertragen wird. Und das kann dann jeder empfangen. Und das hat die DFL-Chef Seifert sehr begrüßt. Er hat gesagt, das ist eine schöne Geschichte und eine schöne Sache von Sky. Und natürlich müssen sie auch irgendwo wieder Umsatz machen, deswegen ja auch nur die ersten zwei Spiele. Und ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Da hat Sky auch viel Anklang für gefunden. Und ja, ich glaube, genau der richtige Schritt, die ersten zwei Spiele im Free TV, weil das ist ja auch der Plan der Politik, endlich mal wieder Leute vor den Fernseher zu bringen und abzulenken. Und für mich genau die richtige Maßnahme.
Ich glaube auch, dass es eine relativ gute Win-Win-Situation ist. Denn jetzt werden viele Zuschauer natürlich jetzt bei Sky Sport HD News reingucken und dann vielleicht auch auf die Idee kommen, ja, was kann ich jetzt in der Corona-Zeit machen? Ich hole mir Sky und somit könnte Sky bestimmt mehr und mehr Zuschauer für sich gewinnen. Somit ist das für mich auf jeden Fall auch von Sky nicht mal irgendwie so ein Verlust. Also es bedeutet für die meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich Verluste, sondern es wäre für die auch echt ein ziemlich guter Vorteil und bringt den auch nochmal Gewinn wenig später ein.
Oder wie siehst du das? Also im Chat wurde gerade noch geschrieben, die Fans, die sich für 80 Euro ein Ticket kaufen, können sich ja auch für 3 Monate Sky kaufen, oder? Und daran hatte ich gar nicht gedacht, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, weil die verzichten ja gerade und kaufen sich keine Karten mehr oder die Dauerkarte haben sie das Geld ja wiederbekommen und dafür können sie sich dann ja für 3 Monate Sky kaufen. Und ich glaube, klar, es ist nicht das gleiche wie im Stadion zu stehen, aber wenn man halt Fußball sehen will, was ja verlangt wird, ist auf jeden Fall der richtige Schritt und auch, glaube ich, eine gute Alternative, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und ja, ist auf jeden Fall logisch. Klar kann sich nicht jeder Sky leisten, weil ist nicht ganz kostengünstig, aber man kriegt halt auch viel. Man kriegt ja nicht nur Fußball. Und gerade für die Leute, die Sky haben, wird ja auch nichts abbezahlt, weil ja halt gar kein Fußball läuft. Aber wenn es dann wieder losgeht und nach den zwei Spieltagen wird dann gesagt, ja, jetzt müsst ihr wieder bezahlen, damit ihr es sehen könnt. Ich glaube, dann haben auch viele Blut geleckt an Sky und gesehen, oh, was für eine geile Konferenz. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch Sky und da muss ich echt sagen, die Konferenzen sind immer das Highlight, Samstag 15:30 und das war früher echt so ein Highlight bei Freunden zu sehen und jetzt hat man das selber, ist auf jeden Fall richtig cool, auch mit den besten Kommentatoren, zum Beispiel wie Frank Buschmann und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, die ersten zwei Spiele, ich glaube auch von Sky ein finanziell schlauer Schritt, weil dann sehen viele Leute, sehen immer nur Fußball in der Sportschau, wie früher wir auch. Und jetzt können sie halt die Konferenz sehen und sagen, oh, das kann ich jetzt endlich live gucken, wie cool. Und dann bezahlen auch viele Leute für Sky, anstatt halt für die Karten oder die Dauerkarten, die sie halt im Stadion haben.
Ja, auch nochmal zu den 80 Euro Ticket, dann können sie auch 3 Monate Sky kaufen. Ich denke schon, dass das echt auf viele Leute zutrifft, aber ich meine jetzt, wo viele Leute auch in Kurzarbeit sind oder vielleicht fast gar nichts verdienen, ob sie sich dann für 80 Euro ein Ticket kaufen würden in der jetzigen Zeit, glaube ich, würden die das vielleicht sogar nicht machen. Aber auf die große Masse betrachtet werden dann bestimmt viel mehr Leute noch darauf auf Sky zurückkommen. Aber ich denke jetzt nicht, dass das jetzt wirklich so viele machen werden, weil sie doch noch ein bisschen ihr Geld so sparen müssen.
Ja.
Also, es wird auf jeden Fall viele treffen, also die jetzt Sky sich wahrscheinlich zulegen werden, aber ich denke mal nicht wirklich alle, weil sie jetzt genug Geld übrig haben.
Ja, aber also viele haben sich ja beschwert, dass es keinen Fußball mehr gibt und danach sollte es halt keine Beschwerden mehr geben, weil wer halt Fußball sehen will, das ist in unserer aktuellen Lage halt nur mal so, der muss halt bezahlen für einen Pay-TV-Sender wie DAZN oder Sky und das ist halt einfach zum Alltag geworden. Und das wird sich ja wegen Corona jetzt auch nicht ändern. Ist ja schon großzügig, dass sie überhaupt die ersten zwei Spiele im Free-TV übertragen oder dass gerade bei DAZN oder Sky die Leute nichts bezahlen. Aber ich glaube, die ersten zwei, und dann kann man ja auch sehen, ob Sky was für einen ist für die ersten zwei Spieltage in der ersten und zweiten Liga. Und ja, ich glaube, das ist die beste Alternative gerade. Oder was sagst du dazu? Also glaubst du, man kann das anders machen, hättest du gesagt, ja, das hätte jetzt für den Rest der Saison Free TV bleiben sollen, oder?
Also ich finde das alles in Ordnung. Also das ist schon der beste Weg, meiner Meinung nach. Also ich meine, warum sollte Sky das der Rest Saison, der, den Rest der Saison als Free TV anbieten? Die wollen natürlich auch was dran verdienen und die wissen einfach, dass sie trotz des Preises, den man halt für Sky bezahlen muss, genug Leute haben, die ja zugucken, weil es halt einfach so wichtig ist. Und somit geht das für mich alles in Ordnung und ich finde, das ist einfach echt schon fast die beste Lösung, die man in dem Moment machen könnte.
Ja, also ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Punkt der Pressekonferenz und zwar wurde auch gerade nochmal in Chat geschrieben, ob Paris nach der Absage noch Champions League weiterspielt oder kommt der BVB doch noch weiter? Und das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, weil Paris hat ja gegen Dortmund im Geisterspiel gewonnen, das war das letzte Geisterspiel, das es gab. Aber die Saison wurde in Frankreich ja jetzt abgesagt und da gibt es ja auch dann Heimspiel und Rückspiel. Und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Da, wenn ich da so drüber nachdenke, weiß ich gerade nicht, wie ich das handhaben würde, weil Paris möchte natürlich auch Heimrecht haben. Und gerade wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund weiterkommt, weil Paris hat es ja regelkonform gewonnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Paris in einem anderen Stadion spielt, weil, also ich glaube, dann gibt es halt für das Team, das gegen Paris spielt, zwei Heimspiele, aber die sind ja auch ohne Zuschauer, deswegen gibt es ja nicht so den richtigen Heimvorteil und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Alternative. Sagen wir zum Beispiel, weil sie spielen, ich weiß gar nicht, weißt du, gegen wen Paris spielt? Wurde das schon ausgelost? Da bin ich jetzt gar nicht so im Thema drin, das ist ganz schön.
Also ich habe mich da, ich weiß das nicht, muss ich sagen.
Ja, oder?
Aber.
Also es wurde gerade gesagt, dass Paris nicht in Frankreich spielen darf, deswegen kommt wahrscheinlich auch die Frage auf. Auf jeden Fall glaube ich, es gab noch keine Auslosung, okay. Also, dass dann auf regulärem Boden vielleicht auch gespielt wird, dass es dann irgendwie ein Stadion, sagen wir mal, es spielt jetzt Bayern gegen Paris, also spielen sie in, weiß ich nicht, in der Schweiz, in Zürich in einem Stadion. Das ist auf regulärem Boden. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, da keiner dann einen Heimvorteil hat und das wird dann zweimal ausgespielt, oder was sagst du dazu?
Ja, das wäre auf jeden Fall die beste Lösung, wenn man das so macht, dass man einfach neutrales Stadion nimmt. Das wäre auf jeden Fall das Beste. Und ist ja auch alles von der Champions League erstmal an sich abhängig, wie das überhaupt weitergeht. Da ist es ja auch noch nicht wirklich richtig alles klar. Und deshalb ist diese Frage für mich noch ziemlich so ungewiss und man kann sie einfach fast doch gar nicht richtig beantworten. Man kann natürlich jetzt für sich sagen, klar ist, wenn sie weitergeht, dann muss es eigentlich so sein, dass man natürlich in Paris geht nicht, das ist klar, aber dann wäre es auf jeden Fall am logischsten, dass man das auf dem regulären Boden macht. Und somit wäre das jetzt so die Lösung für uns, aber die richtige, die kann man eigentlich fast noch gar nicht so voraussehen, meiner Meinung nach.
Ja, er hatte ja gesagt, dass die Champions League auf jeden Fall weitergeht bei der Pressekonferenz und ja, da wird die UEFA wird sich ja damit auch gerade beschäftigen und ja, also dass wir auf so eine guten Ideen kommen, auch der Chat auf regulärem Boden, da wird die UEFA dann wahrscheinlich noch detailliertere Maßnahmen treffen, aber mal sehen, vielleicht haben wir ja recht auf regulärem Boden, sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
Ja, ich würde sagen, so viel dazu, oder möchtest du nochmal irgendwas ansprechen?
Nee, passt alles.
Ja, gut. Dann als nächstes machen wir mit einer Stimme weiter. Und zwar von Neven Subotić, der hatte sich zum Bundesliga-Start geäußert. Er stellt sich klar dagegen. Er hatte auch oft erwähnt, dass es natürlich wichtig ist, auch wirtschaftlich und so. Aber es ist einfach seiner Meinung nach zu früh. Auch vielleicht in einem Monat wäre es seiner Meinung nach zu früh. Es ist einfach nicht, man kann es nicht wirklich unterstützen und rechtfertigen, dass man die Bundesliga starten sollte. Somit von Subotić eine klare Aussage, die natürlich von vielen von der DFL natürlich jetzt nicht gerade gewünscht ist. Aber ich finde es gut, dass er das macht, da man somit nochmal viele Leute, die vielleicht jetzt nur auf dem Trip sind, ja, Bundesliga, dass er da nochmal sagt, so, Leute, es ist jetzt wirklich nicht das Allerbeste, das darf es nicht vergessen, Aber es ist natürlich, hat er auch erwähnt, es ist natürlich schon wichtig, dass sie weitergeht. Aber es wäre seiner Meinung nach trotzdem nicht richtig. So.
Ja, Subotic ist ja eh so einer, der sich viel zu Themen äußert. Es war ja auch, ich weiß noch, er war beim aktuellen Sportstudio, da hat er dann über seine Person geredet. Er war einen starken Charakter. Auch er ist halt eine echte Legende, sage ich mal, in der Bundesliga. Und der nimmt auch kein
Ja.
Blatt vor den Mund. Und der ist auf jeden Fall auf dem Boden geblieben. Und zu sehen, wie ein Bundesligaspieler das sieht, klar sehen, dass die DFL-Chefs vielleicht anders, aber die sind ja auch nicht auf dem Rasen und setzen sich das dem Risiko aus. Und da hatte Timo Werner auch gestern drüber im Bild Live-Interview drüber geredet, dass ihm das auch ein bisschen Sorgen bereitet, dass das so schnell losgeht, da vor einer Woche noch nicht mal klar war, ob das überhaupt weitergespielt wird. Und er weiß nicht, ob diese kurzfristigen Entscheidungen so gut sind, wie Subotić auch meinte. Das Risikomanagement ist zu hoch und es ist eine heikle Situation gerade. Und er wüsste nicht, ob das vielleicht in einer Woche vielleicht zu, aber vielleicht auch in 2 Monaten immer noch zu hoch sei, das Risiko. Also für ihn macht das auf jeden Fall keinen Sinn. Und ist man auf jeden Fall gespannt, wie er damit umgeht auf dem Platz, weil wenn er mit so einem komischen Gefühl ins Spiel geht, ist er vielleicht nicht bei 100% und komplett konzentriert und dann noch ohne Fans. Der wird auf jeden Fall, man weiß ja auch gerade nicht, wie jedes Team hat sich ja anders vorbereitet. Und da können die Chancen ja auch anders sein. Vielleicht kommt auf einmal Bremen aus einer, die kamen ja gerade aus einer Krise und auf einmal spielen sie richtig gut. Also die Karten werden ja so gesagt neu gemischt.
Ja, es ist einfach, er hat natürlich erwähnt, dass wirklich viele Spieler diesen Virus einfach im Hinterkopf haben und somit nicht frei aufspielen können. Und das ist natürlich auf jeden Fall gerechtfertigt und wird eine Auswirkung auf den Spielverlauf haben. Zum Beispiel, du hast jetzt Bremen erwähnt, die jetzt auf einmal richtig gut spielen, weil vielleicht andere Vereine nicht an ihr Niveau rankommen dadurch. Aber dazu muss man auch wieder sagen, dass sich einfach der Großteil der Leute in der Bundesliga das gewünscht haben und deswegen muss man das so akzeptieren, dass es so ist und nicht hinterher traurig sein, so, boah, warum ging es jetzt doch so schnell los? Das hatte ich, glaube ich, schon mal am Anfang erwähnt, genau. Dann soll man jetzt nicht hier sagen, ey, es ging jetzt zu schnell und so alles. Man konnte sich nicht richtig darauf vorbereiten. Alle haben sich das gewünscht, also denke ich schon, dass sich alle darauf hätten vorbereiten müssen. Da ist ja jetzt schon seit längerem ziemlich viel Hoffnung dafür gab und somit zu dem Thema, dass sich die Spieler alle so, man das, sich halt einen Kopf machen während des Spiels und dann schlecht spielen, gerechtfertigt. Aber meiner Meinung nach wäre das jetzt kein Argument gegen eine Weiterführung in dem Aspekt.
Ja, also Subotić macht sich ja Sorgen auch um die Maßnahmen und es wurde gerade auch noch geschrieben, dass Hertha halt Caruso als Sündenbock darstellt und er meinte, dass die sich alle nicht an die Regeln halten und der DFB muss die Regelung stärker kontrollieren und das sehe ich auf jeden Fall genauso, da Kalou gerade dargestellt wird, als wäre er der größte Idiot und einfach so respektlos wie sonst sei, aber ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, weil das sind junge Leute, da sind von 17 bis 30-Jährige dabei. Vielleicht die alten Hasen wissen um die Situation, aber wir sind ja jetzt auch schon fast 17 und da sind wir uns auch noch nicht so erwachsen, sage ich mal. Und ja, einfach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es die sich alle, weil es wird ja nicht kontrolliert, siehe Kalou und dass Kalou das jetzt so, klar war es dumm von Kalou, das so ins Netz zu stellen, aber ich glaube, er ist nicht der Einzige. Er ist halt der Einzige, der sich das gelivestreamt hat. Und vielleicht ist das auch bei Union, da wo Subotić spielt, gerade so. Und vielleicht hat er sich deswegen ausgesprochen. Und das weiß der DFB oder die DFL halt nicht, wie es da gerade abläuft. Die sagen, ja, wir machen einen Test, die sollen sich daran halten, davon geht man aus. Aber es sind halt immer noch junge Leute und immer noch Menschen, die sich auch mal nicht daran halten. Und ja, da muss der DFB sich auf jeden Fall, muss das stärker kontrollieren. Und ja, da hat er auf jeden Fall recht, würde ich sagen.
Ja, da kann ich dir auch zustimmen. Er hatte ja auch noch gesagt, als zu diesen Verlusten, man wird halt nicht mit einem guten Gesicht am Ende aus der Liga gehen, weil man halt wirklich Verluste haben wird. Das ist ja klar, der DFB nimmt auch Verluste in Kauf, dass sich Berater vielleicht infizieren und dann im schlimmsten Fall wirklich sterben. Das ist ja einfach so, das kann passieren. Und dass sie dann das einfach sagen, das wird so gemacht und das dann vielleicht nicht stark genug kontrollieren, das ist echt schon ein Punkt, den man sehr kritisch sehen muss, dass das da vielleicht einfach noch besser gehandhabt werden muss und wirklich viel stärker kontrolliert werden muss. Muss man einfach sagen. Kalou hat sich ja jetzt auch nochmal entschuldigt. Und somit würde ich sagen, dass man Kalou jetzt wirklich auch nicht in dem Punkt, also nochmal zum Punkt Kalou, dass man ihn jetzt nicht zu stark haten sollte. Deswegen war natürlich echt einfach eine dumme Aktion von ihm. Aber da gehören halt echt auch immer zwei dazu. In dem Fall jetzt aus meiner Meinung, meiner Sicht auch die DFL und der DFB.
Ja. Ich glaube auch, dass einfach Kalou hat ja dann auch die Chance ergriffen und Interviews gesucht, um zu zeigen, was er eigentlich für ein guter Mensch ist. Aber es war natürlich eine dumme Aktion, aber wie schon gesagt, das sind auch nur Menschen, die machen auch mal Fehler. Klar, also solch einer Situation mit solch einer Reichweite war das nicht schlau, aber was Kalou halt schon erreicht hat, und er war halt nie so der Stressmacher Nummer 1, und einfach zu den Herdern ja wirklich direkt rausgeschmissen, und klar war es vielleicht für den Verein genau das Richtige, um zu zeigen, ja, sowas tolerieren wir nicht, aber das wird auf jeden Fall bei anderen Vereinen auch so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da mit 1,5 Meter Abstand oder allem drum und dran, das sind ja auch keine Wissenschaftler oder Politiker, die da überwacht werden und zeigen, ja, wir halten uns daran, sondern das sind Fußballer, die wollen Fußball spielen, da ist Körperkontakt, da ist man in der Kabine, da geht man duschen, das ist halt was anderes. Klar muss man sich daran halten, aber die meisten machen das auch, aber ich glaube halt auch, dass viele sich daran nicht halten. Und ja, man wird sehen einfach, wenn in der ersten Woche bei den finalen Tests zu viele sind, dann wird die Bundesliga halt, wird entweder eine Mahnung ausgegeben und gesagt, ja, ihr müsst euch jetzt daran halten, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass es so viele positive Tests gibt. Oder es wird gesagt, nee, das funktioniert so nicht, die Spieler halten und die Mitarbeiter halten sich daran nicht. Wir brechen das jetzt auch ab wie in Frankreich. Wir haben es versucht, aber so kann das leider nicht funktionieren, weil wie will der DFB das noch stärker kontrollieren? Die können ja nicht überall eine Aufsicht darstellen. Und das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und ja, ich glaube, am 16. Mai wird ganz schön viel entschieden, auch für die DFL, wie es weitergeht mit der Bundesliga oder allgemein mit dem Fußball.
Ja, der 16. Mai wird auf jeden Fall ein Maßstab werden, was noch verbessert werden muss. Oder vielleicht ist es ein Maßstab dafür, dass es überhaupt gar nicht geht. Das war jetzt echt eine Katastrophe. So, das muss abgebrochen werden. Aber ja, also zu dem Thema kontrollieren muss da einfach der DFL vielleicht an den Verein geben, ihr müsst selber diese Maßnahmen erfüllen, dass das so kontrolliert wird, dass halt die Mitarbeiter da also nochmal sozusagen umfunktioniert werden als Aufpasser. Auch jetzt im Chat wurde geschrieben, der Physiotherapeut hat ja nichts falsch gemacht. Das stimmt natürlich, dass er auch gesagt hat,
er hat soll den, keinen du Raum hast das sein. Falsch vorgelesen. Er hat den Test falsch gemacht. Er hat ihn nicht im, er hatte den, das Stäbchen nur im Mund, sondern und nicht im Rachen, wie es sein soll.
Also, aber auch, also er hat natürlich einmal den Test falsch gemacht, aber hat er auch zu Kalou gesagt, so, jo, das geht dir nicht, du musst hier raus. Also die passen da ja schon ein bisschen auf, aber ich meine, da hätte man vielleicht ein bisschen stärker als Verein durchgreifen müssen, dass da vielleicht noch einer ist, der irgendwie noch mehr da irgendwie vor dem Raum steht und da aufpasst, dass da nicht noch mehr reingehen. Und ja, mit dem Thema Test, dass der falsch war, das natürlich dann, ob der DFB da was machen kann, ist jetzt schwer.
Ich glaube, das liegt einfach im Auge des Betrachters, also wie er es halt sieht, zum Beispiel, wenn der Hertha-Physio es nicht für wichtig findet, dass er den Test richtig macht, dann, sie wollen ja auch wieder Fußball spielen, und wenn sie es nicht richtig machen, dann werden sie halt auch nicht belohnt und dann werden sie halt infiziert, dann sind sie dann selber schuld, dann bestrafen sie so gesagt den Fußball selber und dann wird es halt einfach nicht mehr stattfinden. Man muss jetzt einfach sagen, ja, ihr müsst euch daran halten, was anderes kann man nicht machen, und wenn man sich daran nicht hält, dann wird man halt selber infiziert, dann ist man halt auch selber schuld. Und man sollte jetzt alles so machen, wie es vorgeschrieben wird, wie sich auch die Gesellschaft dran hält. Und wenn jetzt die Fußballprofis denken, ja, wir können der Politik oder den Vorschriften auf der Nase herumtanzen, das finde ich, glaube ich, ist genau der falsche Weg, weil da sollte man zeigen, wie wichtig das ist. Klar kann man vielleicht mal den 1,5 Meter Abstand nicht halten, aber dann wird man ja auch nicht direkt infiziert. Aber so wichtige Sachen wie den Test, den kann man ja schon mal richtig machen. Und ja, klar war der Livestream dämlich von Kalu, aber ja, ich glaube, klar müssen sie es stärker kontrollieren, aber ich glaube, man kann auch verlangen von Mitte-30-jährigen Physiotherapeuten, dass sie sich an die Vorschriften halten oder auch an Fußballspieler, die Millionen verdienen, dass sie die Vorschriften einhalten, so wie das Kinder oder wir Jugendliche das auch machen. Und da muss man einfach appellieren, das ist genauso wie die Gesellschaft, da wird ja auch nichts kontrolliert. Also bei mir vor der Tür steht ja auch keiner, der kontrolliert, ob ich jetzt 1,5 Meter Abstand halte mindestens. Und da muss man einfach appellieren, dass sie sich daran halten. Und wenn es halt nicht so ist, dann wird die Bundesliga halt abgebrochen.
Ja, okay. Ist halt das Thema Professionalität, das sind alles Profis, die müssen das halt hinkriegen und ab einem bestimmten Zeitpunkt kann der DFB halt wirklich echt nichts mehr machen. Das ist schon richtig. Und deshalb muss man es als, also wenn man es jetzt auf den DFB bezieht und den kritisieren sollte, jetzt schon vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen härtere Maßnahmen noch treffen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es halt echt nicht mehr und sollte dann wirklich auch mal verlangen, dass die Profis das machen, was sie können und das auch richtig machen. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja.
Ja, ich glaube einfach, ich glaube das zu dem Thema. Ich glaube auch, es wurde jetzt noch gesagt, dass, ich glaube, wir kommen jetzt nochmal auf das Thema zu sprechen mit den Fans. Und zwar hat Dominik Kaiser sich geäußert von Hannover 96 und er hat gemerkt, dass es schon nicht einfach ist, das alles ohne Fans zu machen. Und dass er meinte, ja, die Fans gehören zum Fußball wie der Ball. Und Timo Hübers, der Innenverteidiger, war halt am 11. März in Quarantäne und 8 Wochen lang, so durfte das Team auch 8 Wochen lang nicht trainieren. Und da wurde jetzt wieder trainiert in der HDI Arena, halt in Kleingruppen, wie das alle gemacht haben. Und er meinte, dass es auf jeden Fall eine große Freude war, aber auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht einfach ist mit den Regularien und mit den Fans. Und am 17. Mai spielen sie gegen Dresden. Und er meinte, ja, da wird man sehen, welches Team besser damit umgehen kann. Und dass es vielleicht nicht um die fußballerische Klasse geht, sondern wer sich besser der Situation angepasst hat oder anpasst. Und ja, das glaube ich, also da kann ich auch auf jeden Fall nur zustimmen, da ich denke, es wird vielleicht nicht das beste Team gewinnen. Also klar, wird es immer noch ein normales Fußballspiel sein, wie zum Beispiel bei uns auch. Da sind ja auch zwar schon Zuschauer, aber nicht so viele wie in der Bundesliga. Aber sind die Profis ja seit langem nicht mehr gewöhnt. Und vielleicht merken sie dann auch mal, dass sie mehr für die Fans tun müssen und merken, wie wichtig die Fans eigentlich sind, weil sonst ist es halt Alltag, im Stadion angefeuert zu werden. Und ja, da denke ich auch, dass vielleicht, wenn so ein 50-50-Spiel ist oder wo man sich wundert, warum gewinnt der Underdog auf einmal, die besser mit der Situation klarkommen. Und ja, wenn zum Beispiel große Stadien wie Dortmund mit 0 Zuschauern gef nicht gefüllt sind, dann hat der Gast auf jeden Fall vielleicht einen Vorteil, weil die Dortmund-Spieler da mehr dran gewöhnt sind und fragen, wo ist denn jetzt die Stimmung, wenn ich ein Tor mache? Und dann fühlt man sich ganz komisch und ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen zu sein.
Ja, wir hatten da gestern Abend ja auch schon mal drüber gesprochen. Und dann war meine erste Frage so, hat das wirklich so einen großen Einfluss auf Spieler, dass sie echt nicht mit Fans im Stadion sind? Und wenn man da echt drüber nachdenkt, wenn man jahrelang so spielt und das einfach gewöhnt ist, das ist einfach echt, wenn da die einfach nicht mehr da sind, wirklich ganz starke Umstellung, kann richtig starken Einfluss auf Mannschaften haben, wenn sie einfach nicht mit ihren Fans spielen. Besonders jetzt für Vereine wie Frankfurt und Dortmund, die einfach, zum Beispiel die gelbe Wand oder in Frankfurt, die Fans generell sind einfach echt so stark. Da, das hat einfach echt einen richtig starken Einfluss und beeinflusst am Ende einfach das Ergebnis. Das sollte man echt nicht vergessen. Und das ist dann auch wieder ein Faktor für Karten neu mischen. Und die Spiele werden einfach anders ausgehen. Das ist für mich auf jeden Fall Fakt.
Ja, glaube ich auch. Also wird man sehen am ersten Spieltag, ob sich da gar nichts verändert, ob viele Ergebnisse anders sind. Und das werden wir einfach dann sehen und werden euch auf jeden Fall informieren, wenn der erste Spieltag rum ist.
Ja, ich würde sagen, ich spreche jetzt nochmal das nächste Thema an. Oder möchtest du nochmal was dazu sagen?
Nee.
Nee. Als nächstes kommen wir nochmal aufs Thema Tests zurück. Wir hatten ja schon mal über den Physiotherapeut gesprochen, der die Tests nicht irgendwie ordentlich macht. Und zwar gab es jetzt dasselbe Problem beim Hallischer FC. Dort waren 14 Tests uneindeutig. Das heißt, sie müssen alle wiederholt werden. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum ist das passiert? Wie kommt es dazu, dass 14 Tests uneindeutig sind? Die logische Antwort ist natürlich erstmal, die wurden nicht ordentlich durchgeführt. Was sonst da irgendwie passiert sein könnte, das weiß ich natürlich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das alles sehr uneindeutig war. Und somit ist das auch wieder der Punkt wie beim Physiotherapeuten, das ist dann etwas, wo der DFB wahrscheinlich einfach echt nichts mehr machen kann. Warum ließ da einfach, auf Deutsch gesagt, verkacken, einen ordentlichen Test zu machen? Und das ist sehr, sehr schade für den Fußball, dass es zum Beispiel an solchen Dingen dann mangelt, weil die Vereine das nicht auch nicht durchziehen, besonders auch aus dem Aspekt, dass die wirklich alle wieder anfangen wollen mit Fußball. Deswegen muss man sich einfach in so Zeiten das ordentlich machen. Natürlich, man weiß jetzt nicht, was wirklich passiert ist, aber für mich ist jetzt ziemlich klar, da muss einfach der Test nicht ordentlich durchgeführt werden, durchgeführt worden sein.
Ja, also da, das ist einfach die, wie wir schon gesagt haben, da müssen die Teams sich einfach dran halten. Das wird die einzige Möglichkeit sein, weil bei der normalen Gesellschaft funktionieren die Tests ja. Und ja, vielleicht ist es für viele auch, man trainiert und danach oder davor macht man den Corona-Test und sagt, ja, jetzt noch schnell den Test, dann gehe ich auf den Platz. Kennt man ja selber, wenn man zum Beispiel, ja, trinkt nochmal vorher was oder so. Und dann sagt man, ja, schnell hier, zack, macht das nicht ordentlich und wieder geht's auf den Platz. Vielleicht war es da genauso. Die hatten ja selber noch nicht die Situation. Ich glaube, man kann den Spielern da jetzt nichts vorwerfen und sagen, ja, warum macht ihr die denn nicht ordentlich? Weil, wie schon gesagt, jeder Mensch macht Fehler und natürlich müssen sie ordentlich machen und ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt vom Hallischer FC, dass sie jetzt sagen, dass da irgendwie nichts, was mit rechten Dingen zuläuft. Aber das wundert mich auch in irgendeiner Weise, weil sie da ja dann selber gegen ihre Spieler vorgehen oder ihre Mitarbeiter. Oder ob sie einfach, kann ja auch sein, dass die Tests vielleicht falsch waren, was ich mir aber nicht vorstellen könnte. Und da wird man jetzt auf jeden Fall hinterher sein, warum das so war.
Ja, auch besonders aus dem Aspekt, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass der DFB ja dazu aufgerufen hat, dass die Vereine ihre Tests ja erstmal ein bisschen geheim halten sollen, dass alles gemeinsam bekannt gegeben wird, also von dem DFB. Und dass das jetzt vom Verein wieder selber gemacht wurde, verstehe ich jetzt nicht so. Aber das hat anscheinend schon einen ordentlichen Wert für die, dass es vielleicht wirklich sein könnte, dass sie da kein ordentliches Testmaterial vielleicht hatten. Das weiß man ja nicht. Das könnte man darauf auch herausziehen. Aber was da denn wirklich passiert ist, das wissen wir jetzt halt nicht. Ne? Muss man nochmal abwarten, ob sie sich dazu äußern.
Ja.
Aber...
Also, ich glaube, jetzt kommen wir erstmal zum letzten Thema. Am Montag machen wir wieder Newsflash, da kommen dann auch die Transfers. Wir hatten jetzt sonst zwei Transfers noch vorgenommen, aber die machen wir dann einfach Montag ausführlicher. Und zwar kommen wir jetzt zum letzten Thema, und zwar die Legende Miroslav Klose, der U17-Trainer von Bayern, übernimmt jetzt den Co-Trainer-Posten für Hansi Flick. Also wird Co-Trainer von dem Cheftrainer Hansi Flick. Und er wird ab dem 1. Juli 2020 zu den Profis stoßen und bis dahin noch bei der U17 trainieren. Karl-Heinz Rummenigge hatte gesagt, er freut sich auf die Erfahrung von Klose zurückgreifen zu können, da er tolle Ergebnisse in seinen ersten Trainerjahren bei der U17 von Bayern hatte. Und Flick und Klose hatten ja auch eine tolle Geschichte beim DFB. Und Flick hat dann auch im Interview danach gesagt, dass er von Klose schwärmt und es sei der nächste Schritt für ihn, der Co-Trainer zu sein, genauso wie es der nächste Schritt für Flick war. Und er hofft, dass seine Trainerkarriere steil bergauf geht, wie es gerade so ist. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, nicht immer den besten Trainer wie zum Beispiel Carlo Ancelotti oder Pep Guardiola zu holen, sondern auch mal Vereinslegenden, die auf jeden Fall den Club kennen, die Sprache sprechen, Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil und ich glaube auch die Sympathie zum Beispiel. Vielleicht hat Müller, sage ich mal, sich nicht viel sagen lassen von Carlo Ancelotti. Erstens, weil er die Sprache nicht konnte. Zweitens, weil er vielleicht auch mal nicht die Autorität hatte. Klar hatte man Respekt vor so einem großen Trainer, aber ich glaube eher, man hat auch viel mehr Spaß mit zur Arbeit zu fahren, wenn man selber mit einem guten alten Kollegen, wie zum Beispiel Miroslav Klose, der jetzt sein Co-Trainer ist, zu spielen. Der macht gute Aufgaben, der weiß, was die Spieler brauchen und ist so ein Vater, sage ich mal, für die. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt von Bayern. Man sah jetzt auch, was Hansi Flick für einen Einfluss hatte, weil er die Spieler einfach kannte. Und da ist Klose, glaube ich, genau der richtige Mann an der Seite und das Beste, was Bayern machen konnte.
Ja, das wollte ich auch sagen. Eben weil Hansi Flick jetzt so einen guten Einfluss auf die Spieler hat, weil er die so gut kennt. Und jetzt auch nochmal mit Klose zusammen, der die Spieler auch nochmal gut kennt. Und Hansi Flick und Klose kennen sich beide auch gut und verstehen sich gut. Muss man sagen, ich denke, dieses Verhältnis Trainer-Spieler und unter den Trainer wird dann ziemlich gut sein und hat einen ziemlich großen Vorteile für Bayern und auch für die Fans, die natürlich dann auch glücklich sind. Deshalb ist das für mich einfach echt eine richtig gute Entscheidung von Bayern Klose da als Co-Trainer zu nehmen. Ich meine, der hat einfach mit Müller, mit Neuer schon zusammengespielt und es wird für eine gute Atmosphäre im Kader sorgen. Ich denke mal einfach, jeder Bayern-Spieler kennt Klose. Auch Leute, die irgendwie aus der
Ja, glaube ich auch
Leute,
einfach.
die aus der aus anderen Ländern kommen, die werden Klose ja auch kennen. Weil der einfach so eine Legende ist und das wird einfach echt für eine gute Stimmung im Kader sorgen.
Ja,
So.
also ich denke, zum Abschluss, Klose ist genau der richtige Mann. Und wird man sehen, vielleicht ist er auch überfordert mit der Aufgabe. Er war ja noch nie Co-Trainer bei so einem großen Verein und vielleicht sind das andere Aufgaben als bei der U17. Also es werden andere Aufgaben sein. Auch größere, mal gucken, ob er sie bewerkstelligen kann. Von meiner Seite war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute eine wirklich ausführliche Folge, aber gab auch viel zu besprechen. Ich hoffe, wir haben euch up to date gebracht zum Bundesliga-Neustart und wie die Profis darüber denken und ob das wirklich stattfinden kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Twitch-Chat. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Lies es mal für die, die es jetzt auf Spotify hören. Könnt ihr auch gerne einschalten, werden wir dann auf Instagram bekannt geben, wann wir online kommen. Twitch.tv/Cedric-Major. Könnt ihr gerne Fragen stellen, hat euch echt Spaß gemacht. Und ich gebe die letzten Worte mal wieder an Nils.
Ja, auch von mir, hat mir sehr viel Spaß gebracht. Schaut gerne das nächste Mal im Stream rein und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal am Montag. Ciao, ciao.